Führung gilt als Schlüsselkompetenz moderner Organisationen. Gleichzeitig bleibt oft unklar, was Führung eigentlich konkret bedeutet, jenseits von Schlagworten wie Leadership, Mindset oder Inspiration. Unsere heutigen Gäste sagen, genau hier liegt ein Problem. Denn solange Führung nicht präzise beschrieben ist, bleibt sie auch arbeitsrechtlich unscharf. Und das mit erheblichen Konsequenzen für Unternehmen und Führungskräfte. Ich freue mich sehr, heute mit Professor Dr. Boris Kehler zu sprechen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Personalmanagement und Führung und hat mit dem Konzept der komplementären Führung ein Modell entwickelt, das Führung systematisch, normativ und arbeitsrechtlich greifbar machen will. Unterstützt wird er dabei auf der arbeitsrechtlichen Seite von Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Professor Kehler, Herr Dr. Lelei, schön, dass Sie hier sind. Ich denke, Menschen mit Führungsqualifikationen können sich ungefähr vorstellen, was mit Führen als Beruf gemeint ist. Denn Führung ist ja schon eine Aufgabe für sich. Aber ist Führung überhaupt ein rechtlich greifbarer Terminus?
Frage geht an mich, nehme ich an.
Genau.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich möchte erstmal nochmal sagen, ich bin übrigens der Kehler, ne, von den beiden. Und ich wollte erstmal nochmal sagen, ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema komplementäre Führung und Führen als Beruf mal von der arbeitsrechtlichen Seite beleuchten. Das passiert ja üblicherweise nicht. Und ich habe ja selbst auch ein bisschen juristischen Hintergrund am Rande und freue mich also außerordentlich, dass wir da mal ein Schlaglicht drauf werfen. Also, und insofern auf die Frage mit dem Führungsbegriff kriegen Sie von mir die klassische juristische Antwort, nämlich es kommt drauf an. Wenn Sie sich die Führungsforschung anschauen und das, was aus Führung in der Regel gemacht wird, auch in den Unternehmen, dann sehen Sie, dass das ein stark psychologisch geprägtes Konstrukt ist. Also da geht es um Einflussnahme auf Menschen. Da fällt also in der Regel, nicht immer, aber in der Regel fällt dann schon mal die strukturelle Führungsleistung weg. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann wird diese Einflussnahme auf Menschen so verstanden, dass ich als Führender eine Gefolgschaft erzeuge, ein Followership. Das ging gerade wieder groß durch die Wirtschaftspresse. Da gibt es dann Experten, die sagen, wenn du keine Follower hast, dann bist du auch kein richtiger Leader, keine richtige Führungskraft. Und wenn man mit diesem Begriffsverständnis hantiert, dann wird es außerordentlich schwer, das rechtlich zu greifen. Ich habe viel Theoriearbeit geleistet, zusammen mit Professor Grundei von der Quadriga Hochschule. Seines Zeichens Organisationsexperte und Governance-Experte. Und wir haben den Führungsbegriff ein bisschen anders gefasst und sagen, Führung ist eine Einflussnahme auf die Organisationseinheit. Denn so ist es ja doch in aller Regel draußen organisiert, dass dort ich ein Abteilungsleiter bin und bin in dieser Funktion dafür zuständig, die Abteilung zu steuern. So. Und das Personal hängt da dran, das ist eine Unterfunktion, das ist eine Teilmenge von Führung, die Personal. Und dann kriegen sie es gut gegriffen.
Und Herr Lelei, aus Ihrer arbeitsrechtlichen Perspektive, was sagen Sie dazu?
Ich denke, die Juristen und Herr Professor Kehler hatte das ja gerade schon auch gesagt, die Juristerei möchte ja gerne hier auch in dem Bereich eine Rolle spielen, spielt sie ja vielleicht auch, wir werden das ja sehen im Verlauf des Gesprächs, aber die juristische Perspektive ist häufig die, dass man gerne das in Kategorien fassen will und auch nicht gerne das hat, wenn man das nicht in irgendeiner Weise ergreifen kann oder definieren kann. Die Frage, und das hat der Professor Kehler auch gerade richtig schon angesprochen, ist, wo man dann ansetzt. Wenn man jetzt ganz am Anfang starten würde, aus der arbeitsrechtlichen Perspektive, muss man natürlich starten vom Arbeitsverhältnis, was ja einfach die Rechtsbeziehung ist, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin zum Unternehmen. Da wird ein Arbeitsvertrag geschlossen, da wird ein Arbeitsverhältnis begründet mit gegenseitigen Rechten und Pflichten. Hat ja auch mal ein kluger Mensch gesagt, ein Arbeitsvertrag ist nicht mehr und nicht weniger als ein Kaufvertrag über Arbeitskraft. Das heißt, mit der Arbeitskraft, Arbeitsleistung geschuldet, Arbeitskrafthingabe geschuldet und dafür wird Geld gezahlt. Und dafür, und das ist dann eben ganz, ganz wichtig, aus der arbeitsrechtlichen Perspektive gibt es diese Einordnung in die Betriebsorganisation interessanterweise dann schon. Also da tritt man dann wieder etwas sogar schon weg oder man macht einen Schritt weiter aus dieser etwas individuellen Perspektive des Arbeitsvertrags, also die Rechtsbeziehung Mitarbeiter zum Unternehmen, geht eben weiter und sagt, wer ist denn Arbeitnehmer, also derjenige oder diejenige, die in den Betrieb, in die Organisation des Betriebes eingegliedert wird. Dann kommt man auch schnell auf solche Dinge wie ein arbeitsvertragliches Direktionsrecht, was ja gesetzlich geregelt ist in § 106 Gewerbeordnung oder einfach nur auch die Definition eines Arbeitsverhältnisses, Arbeitsvertrags in § 611 klein a BGB, der ja ganz, ganz viel und ganz, ganz bestimmt auf diese, ich hatte das gerade jetzt schon gesagt, diese Eingliederung in eine Organisationseinheit, wobei das dann gar nicht weiter ausgeführt wird, was das ist, aber zumindest eine Eingliederung in etwas, was mehr ist schon als das einzelne Arbeitsverhältnis, also die einzelne Beziehung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin zu dem Unternehmen. Also hier nähert sich das Arbeitsrecht dann mit diesen teilweise etwas abstrakten Dingen, aber nähert sich dann diesem Führungsbegriff an und damit auch vielleicht der Lebenswirklichkeit an.
Mhm. Vielen Dank. Also die meisten Menschen in Führungspositionen sind ja gleichzeitig auch Arbeitnehmer. Und welchen arbeitsrechtlichen Status haben denn die Führungskräfte überhaupt? Herr Lellay, vielleicht könnten Sie direkt darauf antworten.
Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage, denn das ist einer der großen Mythen des Arbeitsrechts, den Sie aber schon ganz richtig jetzt hier auch klargestellt haben, denn die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch als Führungskräfte sind eben Arbeitnehmer, und diese Abgrenzung zu den leitenden Angestellten, von denen man ja sehr, sehr viel hört, die ist im Gesetz auch vorgegeben. Aber erstmal denke ich, ist es aus der praktischen Perspektive ganz wichtig zu sehen, dass zumindest rechtlich, es geht wirklich nur über das Rechtliche, rechtlich viel weniger leitende Angestellte sind, als die das vielleicht denken. Da gibt es also sicherlich ganz viele Menschen in Deutschland, die in ihren Arbeitsverträgen so etwas drinstehen haben wie, sie sind leitender Angestellter, aber das sind die im Rechtssinne gar nicht. Denn die Gruppe im Rechtssinne der leitenden Angestellten, die ist ganz, ganz klein. Das sind Leute mit großer Führungsverantwortung, die auch Personalkompetenz haben in dem Sinne, dass die also Arbeitsverhältnisse begründen oder beenden können, also Mitarbeitern kündigen können oder Mitarbeiter einstellen können oder sonstige sehr, sehr herausgehobene Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen. Das heißt also, diese leitenden Angestellten, das sind dann auch immer noch Arbeitnehmer, ja, etwas weniger schutzwürdig dann, aber man kann eben als Faustregel sagen, viele der leitenden Angestellten, die das vielleicht von sich denken, dass die leitende Angestellte im Rechtssinne wohlgemerkt jetzt immer sind, die sind das gar nicht.
Vielen Dank. Und Herr Kehler, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist, finde ich, erstmal eine spektakuläre Erkenntnis zu sagen, also Führungskräfte sind fast alle auch schutzwürdige Arbeitnehmer. Da wird ja häufig so getan, als wäre dem nicht so. Selbst die Leitenden sind ja Arbeitnehmer und haben zwar einen Sonderstatus, aber sind jetzt nicht völlig freiwillig. Also gehen wir teilweise auch mit Führungskräften falsch um. Ich würde jetzt nochmal diese Rollenperspektive draufsetzen und sagen, naja, das stimmt, du bist als Führungskraft im Verhältnis zum Arbeitgeber in der Arbeitnehmerrolle. Das heißt aber natürlich nicht, dass du nicht gegenüber dem Mitarbeiter in der Arbeitgeberrolle bist. Das ist noch nicht mal Besonderes, weil wir eigentlich ja von jedem Mitarbeiter verlangen, dass er nach außen als Arbeitgebervertreter oder Unternehmensvertreter auftritt. Ja, also jetzt der Verkäufer, der kann ja beim Kunden jetzt nicht so tun, als wäre er auch Kunde, sondern der ist ja natürlich Vertreter unseres Unternehmens, der da was verkaufen soll. Und das heißt also, diese multiplen Rollen sind was ganz Selbstverständliches. Ich muss gestehen, ich habe das lange Zeit selbst nicht verstanden und habe erst jetzt in den letzten 1-2 Jahren da große Fortschritte gemacht, besser auseinanderzuklamüsern eben diese verschiedenen Rollen. Wenn man es einmal so beschreibt, ist es trivial, oder? Also es ist ja klar, dass ich als Familienvater was anderes tue als in meinem Sportverein oder aber in meiner Arbeitstätigkeit, ja?
Ich möchte gerne mehr über Ihr komplementäres Führungsmodell sprechen. Die Führungsrollen sind ja eins der 3 Elemente Ihres Führungsmodells, richtig?
Richtig, genau. Ausgehend von der Idee, dass Führung nicht einer alleine macht. Das ist ja auch so, wir können ein paar Mythen mal entzaubern, da schließe ich mich jetzt Herrn Lellay einfach mal an. Also auch so ein großer Führungsmythos, dass ich als Führungskraft führe, das tue ich ja gar nicht. Also das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mal mehr in den finstersten tayloristischen Zeiten. Der soll dann ein Loch buddeln und das macht er natürlich in Teilen auch als Selbstführender. Also natürlich steht da niemand die ganze Zeit neben ihm und sagt so, jetzt den Spaten nach links und jetzt den Spaten nach rechts. Das heißt, Führung ist immer in Teilen auch Selbstführung. Und damit muss ich dann irgendwie arbeiten. Ne? Und jetzt ist es so, dass wir auch Führungskräfte kennen, die nicht gut führen. Und ich habe das in meinen 10 Jahren als Personaler immer so gelebt, dass ich denen dann auf den Pelz rücken muss. Das heißt, da bin ich als Personaler auch in einer Führungsrolle. Und natürlich bin ich das nicht aus eigener Wassersuppe raus, sondern eigentlich bin ich das als verlängerter Arm der oberen Führungskraft, die natürlich auch eingreifen sollte, wenn die Führungskraft nicht führt. So. Das heißt, da ergänzen sich verschiedene Perspektiven. Die kollegiale Perspektive noch interessant zu sagen, also natürlich kann auch meine Abteilungsleiterkollegin mir helfen bei der Führung oder meine Kollegin als Mitarbeiter kann mir helfen bei dem, was ich da zu tun habe. Das heißt, da findet auch Führung statt. Und nur wenn man das irgendwie auseinanderhält, diese Rollen, dann kann man verstehen, was Führung überhaupt sein soll im Ansatz, um nicht völlig falsche Richtung abzudriften. Ja, das heißt also, als Führungskraft muss ich, können wir vielleicht nochmal auf Selbstführung setzen. Das ist ein sehr sinnvoller Ansatz, der auch Tradition hat deutschsprachigen und europäischen Raum. Die Frage ist, was wenn nicht? Und das ist eben der große Unterschied von komplementärer Führung zu anderen Führungsmodellen, dass ich sage, also es gibt eben auch den Fall, der ist nicht motiviert, der weiß nicht, was er zu tun hat und so weiter. Und dann zu sagen, ja, aber Selbstführung ist alles, wie das üblicherweise passiert, das ist einfach keine pragmatische Lösung. Das heißt, da muss die Führungskraft diese Rolle spielen, die sie ja im echten Leben tatsächlich auch die ganze Zeit spielt, zu gucken, passiert das auch? Und dann muss sie eingreifen. Und weil das eben nicht alle Führungskräfte tun, müssen die anderen komplementären Akteure eben auch noch eingreifen. Ein letzter Satz dazu. Eine große Erkenntnis, die ich, wie gesagt, lange Zeit selbst gar nicht so auf dem Zettel hatte, war, wir haben ja alle mehrere Rollen. Das war das mit den Rollen, die wir gerade besprochen haben. Also ich bin Führungskraft im Verhältnis zu meinem Teamleiter als Abteilungsleiter. Ich bin aber Mitarbeiter meines Bereichsleiters und oder meiner Bereichsleiterin. Und dadurch habe ich natürlich auch unterschiedliche Dinge zu tun im Laufe der Woche. Kann man dann ganz gut auseinandersortieren. Aber erstmal muss man auf diese Idee kommen. Ne?
Mhm, ja. Da würde ich gerne mal einmal einhaken. Ich weil wenn mich gerade der Keller sagte, da einen sehr, sehr interessanten Satz. Diese Abgrenzung und die mehreren Rollen. Und meine Erfahrung jetzt so gerade aus der arbeitsrechtlichen Beratungsperspektive ist, dass das sich auch sehr stark ändert und zwar schlagartig ändert, teilweise auch unfreiwillig ändert, wenn sich andere Situationen von Unternehmen ergeben. Woran denke ich jetzt ganz konkret? Ich denke jetzt ganz konkret, das Thema ist ja leider, muss man sagen, aber es ist nun mal so in aller Munde, das ist das Thema Restrukturierung, Personalabbau. Und da erlebe ich das aus der arbeitsrechtlichen Perspektive ganz häufig, dass man, jetzt lassen wir mal diese etwas abstrakte arbeitsrechtliche Definition der leitenden Angestellten, lassen wir die weg und sprechen einfach nur wirklich mal über die Führungskräfte als solche, ja, die also ja letztendlich teilweise wird das ja auch als Management-Team bezeichnet, nicht? Also diejenigen, die der Geschäftsführung sehr nahe stehen, nicht? Den Organen der Gesellschaft, die auf einmal dann in so einer Restrukturierungssituation sich viel mehr wieder als Arbeitnehmer sehen, nicht? Also die wechseln, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen flapsig sagen darf, geistig die Seiten wieder, ja? Die gehen also wieder rüber und sagen, oh, wenn wir jetzt hier über Personalabbau sprechen, ist das ja vielleicht aus unserer persönlichen Perspektive gar nicht so interessant, dass wir hier auf einmal zum sogenannten Management-Team gehören, nicht? Und dass man dann von uns besondere Loyalität erwartet und so weiter und so weiter. Also das ist auch in diesen stressgeprägten Situationen immer wieder eine Herausforderung. Und das sehe ich gerade in diesen Bereichen sehr, sehr stark, wenn man mal jetzt wirklich in diesen Krisensituationen denken möchte. Das ist ein Extremfall, ist mir schon klar, aber im Moment schon doch relativ häufig.
Da würde ich gerne mal ein kleines praktisches Beispiel einflechten, weil das steckt eine große Erkenntnis drin in dem, was der Kollege gerade sagte. In solchen Situationen schafft es natürlich eine große Orientierung, wenn ich der Führungskraft sagen kann, ja, sicherlich ist das so, du spürst jetzt, dass du eben auch Arbeitnehmer bist, aber ich erwarte trotzdem von dir, dass du weiterhin gegenüber dem Mitarbeiter Arbeitnehmervertreter bist. Arbeitgebervertreter, Entschuldigung. Im Führungstraining hat man häufig die Situation, dass Führungskräfte fragen, inwieweit vertrete ich denn da auch Entscheidungen, die ich selber gar nicht treffen würde? Also ich muss jetzt ein Kündigungsgespräch führen und das finde ich aber eigentlich blöd, diese Kündigung, da würde ich gar nicht so. Mein Rat wäre dann eben nicht das zu tun, was man im Assessment Center häufig irgendwie verlangt von den Leuten, dass sie jetzt irgendwie Kontenance bewahren und müssen jetzt 100% Arbeitgeberlinie vertreten, sondern ich rate ihnen dazu, genau den Anteil zu vertreten, den sie selbst zu verantworten haben. So, ja, also ja, wir haben die Kündigungsentscheidung getroffen. Ja, ich war daran beteiligt. So, ja, also ich arbeite einfach meinen Anteil raus. Wenn dieser Anteil bei null läge, dann würde ich meinen Job nicht richtig machen. Ja, also das heißt, also da, wenn ich jetzt komplett auf die Arbeitnehmerseite wechsle geistig, ja, dann müsste ich eigentlich konsequenterweise den Führungsjob abgeben, dann kann ich das nicht machen. Personaler geht genauso, ja, als Beruf. Aber wenn ich ihn richtig mache, dann kann das durchaus sein, dass ich sage, also ich hätte nicht so schnell jetzt zu betriebsbedingten Kündigungen gegriffen, aber ich bin natürlich in dieser Rolle Führungskraft mitverantwortlich. Ich habe es mitgetragen. Ansonsten hätte ich halt tatsächlich meine eigene Kündigung einreichen müssen und das habe ich nicht. Und das vertrete ich gegenüber dir im Kündigungsgespräch eben so, wie es ist. Ja. Und das wäre mein Rat, rauszukommen aus dieser Zwickmühle. Das heißt also, Arbeitgebervertreter, ja, das kann man verlangen, muss man verlangen, das muss ich mir auch irgendwie hinter die Ohren schreiben als Führungskraft. Aber das bedeutet nicht, dass ich so tun muss, als käme jeder Quatsch jetzt von mir selbst.
Das heißt, Führungskräfte müssen in so einer Situation die richtige Balance finden. Gehen wir mal weiter zu Ihrem Führungsmodell. Was kennzeichnet denn die beiden anderen Elemente Ihres Modells?
Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört. Es geht mir wirklich darum, dass diesen Beruf fassbar zu machen, konkret zu machen, in dem Sinne, wie er auch wirklich gelebt wird, um damit Orientierung zu schaffen. Und da fehlen dann tatsächlich außer diesen Rollen noch zwei Dinge, die das konkreter machen. Das eine wären die Aufgaben, die Führungsaufgaben. Da hatte ich schon angedeutet, das ist zum einen die Einflussnahme auf die Leute und was aber nirgendwo wirklich steht, ist, warum mache ich denn das? Warum sind denn Motivation, Qualifikation, Arbeitsinhalte, Teamwork und so, warum hat das was mit mir zu tun? Also, was ist denn da eigentlich das Mandat? Und das Mandat in meinen Augen ist, das sind Leistungsbedingungen. Also was braucht der produktive Mensch? Dann kann man, wenn man dieser Leitidee folgt, kann man sich selber seinen Katalog basteln oder man kann bei mir nachschlagen, aber es ist auf jeden Fall relativ umfangreich, ja, was da so drin ist. Auch Veränderungsbegleitung, Gesundheitsschutz und so weiter. Ja, und teilweise richtig hart arbeitsrechtlich auch normierte Dinge, wo ich sage, du kannst ja nicht aussuchen, ob du eingreifst, wenn der Mitarbeiter sich gerade kaputt macht als Führungskraft. Ja, das heißt, das ist auch der Bezugspunkt dieser Eingriffe. So, und was eben, wie gesagt, häufig durch den Rost fällt, ist die strukturelle Führungsarbeit. Also bevor ich meine Abteilung führen kann im Sinne von Personalführung, muss ich die Abteilung erstmal aufstellen. Meistens mache ich das nicht irgendwie vom grünen Tisch aus, sondern von Zero Base, sondern ich habe da schon was, aber ich muss natürlich trotzdem die Strukturen irgendwie zum Fliegen bringen. Ich muss sagen, was hat diese Abteilung für ein Geschäftsmodell und für eine Geschäftsstrategie, und ich muss die Zahlen, die da dranhängen, auch immer mal wieder kontrollieren und da Entscheidungen treffen. Ich muss auch die Organisationsstrukturen anpassen und immer wieder mal neu gestalten, und ich muss auch Arbeitsinstrumente schaffen. Auf Abteilungsebene sind das eher mal Checklisten oder so, aber auf Ebene einer ganzen Firma, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin eines großen Unternehmens, dann gehen mich natürlich die Arbeitsinstrumente, die Personalinstrumente und so weiter und die IT-Systeme gehen mich natürlich gewaltig was an. Und diese Vorstrukturierung muss ich leisten, nicht als Selbstzweck, sondern weil nur dann Personalführung effizient wird und das Geschäft geht am Ende immer durch die Mitarbeiter durch. Das heißt, ja, jedes Management ist Personalmanagement. Es geht immer durch die Leute durch. Und ich muss aber, diese Einflussnahme funktioniert aber nur sehr, sehr schlecht, wenn ich die operativ improvisiere die ganze Zeit. Das muss einer konsistenten Struktur folgen, und das so zu beschreiben, schafft Orientierung in dem Sinne von, ich weiß als Führungskraft, worum es überhaupt geht, was überhaupt mein Mandat ist, nämlich dieses doppelte, auch wieder komplementäre Element. Mhm. Jetzt habe ich lange ausgeholt, jetzt versuche ich mal den letzten kurz zu machen, und das ist auch der Punkt, wo es dann wieder einfach wird. Ja, also man verliert bei diesen ganzen Elementen schnell den Überblick. Führungsroutinen wäre das dritte Modell, ich nenne Aktivitäten so, ja, um sie abzugrenzen von den Aufgaben. Man denkt immer motivieren, wenn was ich tue, aber das stimmt ja gar nicht. Also es steht nicht in meinem Kalender, jetzt heute motiviere ich den Müller, sondern da steht ein Gespräch mit Müller. Und in diesem Gespräch findet Motivation statt, aber eben nicht nur. Und das heißt also, die große Preisfrage ist, was muss ich denn als Führungskraft in dieser Woche konkret tun? Was steht in meinem Kalender? Und die zweite große Preisfrage wäre dann, kann ich mir das aussuchen? Oder folgt das einer Logik? Oder sagt mir vielleicht sogar mein Unternehmen, was es von mir erwartet? Ja, also Feedbackgespräche, kann ich die weglassen oder soll ich die machen? Also da könnte man sehr viel mehr Orientierung schaffen, wenn man da wirklich systematisch das abarbeitet.
Herr Leller, was sagt denn die arbeitsrechtliche Seite dazu?
Ja, interessanterweise gibt es da auch wieder im Gesetz einen Anhaltspunkt dafür. Wenn man sich jetzt auf diese Elemente, die Herr Keller gerade ansprach, nochmal konzentriert. Man kann nämlich sehen, dass in dem § 103 Gewerbeordnung auch die Rede davon ist, also nicht nur, dass die Arbeitsleistung vom Unternehmen, von der Arbeitgeber, sollst du was wann machen, ja, zum Beispiel morgens machst du dein Outlook auf und arbeitest deine E-Mails ab und so weiter, sondern eben auch, dass so etwas wie Ordnung und Verhalten im Betrieb, und das meint ja dann schon die größere Organisationseinheit, eine Rolle spielt und auch von diesem Weisungsrecht umfasst ist, also ein Teil, ein wichtiger Teil dieses Weisungsrechts ist. Und ich denke, da kommen wir dann auch in diese Dinge rein, die Herr Keller gerade ansprach. Das sind die Stichworte dann Führungsaufgaben und Führungsroutinen, wo man da sagen kann, oder das ist ja auch in gut geführten Unternehmen der Fall, dass es da diese Routinen eben gibt und dass die auch in dem Sinne abrufbar sind. Und das würde dann aus der arbeitsrechtlichen Perspektive sicherlich darunter fallen, dass man sagt, gut, das ist eben ein Teil der von der Arbeitgeberin, vom Unternehmen vorgegebenen Ordnung des Betriebs oder des Verhaltens im Betrieb, was eben außerhalb dann schon oder zumindest mehr ist als das eigentliche Erbringen der Arbeitsleistung. Es ist also schon mehr als das, was der Arbeitsvertrag sagt, hat Herr Keller ja auch gerade angesprochen. Und dann sicherlich gerade bei den Führungskräften, über die wir hier ja gerade sprechen, bei den Führungsrollen dann noch ausgeprägter ist. Wie das im Einzelnen dann sein mag, das ist sicherlich immer sehr stark auch meiner Erfahrung nach, aber es sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand, vom Unternehmen abhängig oder wie die Juristen sagen, vom Betriebszweck. Also was ist denn die Tätigkeit, was macht das Unternehmen? Dann ist es natürlich unterschiedlich. Das ist in einem Krankenhaus anders als bei einem IT-Dienstleister oder einer Werbeagentur. Aber es gibt eben ganz viele Gemeinsamkeiten. Und da, denke ich, kommt ja auch das Führungsmodell oder das Elementenmodell, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, Herr Keller, aber das Modell, was Sie entwickelt haben, kommt ja da auch zum Tragen.
Da wollte ich noch mal kurz ergänzen. Vielen Dank, dass Sie den Begriff der Routine aufgreifen. Also für manche Leute klingt das selbstverständlich und für andere klingt das nach Langeweile. Ich meine das so. Also es gibt Regelroutinen, das ist mein wöchentliches Teammeeting oder so. Und es gibt Bedarfsroutinen, das wäre zum Beispiel einen alkoholisierten Mitarbeiter anzusprechen. Und beides muss sitzen, beides muss irgendwie routiniert verankert sein in meinem Verhaltensrepertoire. Also ich kann nicht anfangen nachzuschlagen, wenn der da lallend irgendwie durch die Tür kommt, sondern ich muss wissen, was ich tue, ja. Oder bei Minderleistung, es wird ja nicht umsonst oft auch mit betrieblichen Regelungen hinterlegt, sowas, damit es abrufbar ist. Und in diesem Sinne liebe ich diesen Begriff der Routine. Aber wenn man den nicht liebt, dann kann man den auch durch Aktivitäten ersetzen. Ja, mir geht es nur darum zu sagen, das ist das Konkrete, wo Zeit drin steckt, wo ich sagen kann, das ist dieses Gespräch und jenes Gespräch. Und die Erfahrung, ich weiß nicht, Herr Leller, vielleicht können Sie da auch nochmal ein Praxisbeispiel bringen. Die Erfahrung als Personaler zeigt, diese Routinen fallen häufig aus. Also du möchtest, dass ich deinen Mitarbeiter kündige. Okay. Wann hast du mit dem über dieses Fehlverhalten gesprochen? Ja, nie. Und dann wird's teuer, ja. Und warum? Weil er sein Gespräch nicht geführt hat, was aber doch der logische Menschenverstand unter anderem gebietet, ja. Dass er einfach sagt, bevor ich den rausschmeißen kann, muss ich mit ihm mal sprechen drüber. Tut er aber nicht. Würden Sie das bestätigen, Herr Leller?
Ja, ich muss das leider bestätigen. Ich würde mir jetzt wünschen, ich müsste es nicht bestätigen, aber Sie haben recht. Aus meiner Erfahrung sind das häufig Themen, die über den Einzelnen oder die in den Arbeitsvertrag hinausgehen. Also niemand wird ja sagen, wenn er irgendwo arbeitet, naja, ich bin nicht gewillt, meinen Arbeitsvertrag zu erfüllen, ich bin nicht gewillt, die Tätigkeit zu machen. Aber diese Dinge, die dann darüber hinausgehen, und dann wäre ja wieder die interessante Frage, was ist das bei einer Führungskraft? Vielleicht ist das ja gar nicht darüber hinausgehen, sondern es ist schon Teil der Arbeitsleistung. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was Sie angesprochen haben. Aber in der Tat, das sind Defizite, die tauchen immer wieder auf. Und die tauchen, und das ist möglicherweise ja auch ganz menschlich, gerade dann auf, wenn die Situationen eher unangenehm werden, nicht? Also wenn man über Fehlverhalten spricht, Stichwort Schlechtleistung, oder wenn man über Dinge spricht, die insgesamt eher negativ konnotiert sind, nicht? Das können auch solche Dinge sein wie Rauschmittelmissbrauch oder anderes Fehlverhalten, auch zwischen Kollegen untereinander. Da gibt's ja die ganze Spannbreite. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer natürlich alles vor Augen haben. Aber völlig richtig. Das ist etwas, was immer wieder eine Rolle spielt und was auch, kann das sicher sich auch so sagen, in vielen Unternehmen ein Defizit darstellt einer Führungskultur. Ich weiß gar nicht, ob der Führungskultur noch da der richtige Begriff ist, aber es stellt aus meiner Sicht ein Defizit dar, ja.
Das stimmt, wobei es mich auch gar nicht wundert, dass Sie jetzt die negative Seite betonen, weil das bei Ihnen aufschlägt. In der Personalpraxis haben Sie durchaus auch die positive, dass zum Beispiel wirklich Top-Leute kündigen und Sie fragen im Exit-Interview irgendwie, warum machst du denn das? Und dann sagt er, naja, mit mir hat doch nie einer gesprochen, ich weiß gar nicht, dass ich hier eine Perspektive habe. Das wäre jetzt sozusagen das Positive, was fehlt. Oder was wir ja eigentlich alle auch kennen, so als Mitarbeiter, aus der Mitarbeiterrolle heraus, mir fehlt die Wertschätzung. Also ich mache das schon alles alleine hier, aber ab und zu dürfte mal einer kommen und sagen, ja, das hast du aber cool gemacht, ja. Und das kann man sich dann vielleicht von Freunden holen oder aus dem Netzwerk oder so, aber eigentlich wäre es schön, da wäre jemand, der würde ab und zu mal vorbeikommen und einfach nur sagen, hey, Daumen hoch, du machst das. Schön, dass ich dich hab, ja. Also das heißt, die positive Seite gibt es auch, aber die trage ich natürlich nicht zu meinem Anwalt, Herr Leller.
Ja, richtig. Das ist sicherlich ein Aspekt meines Berufs. Das ist so ähnlich wie bei den Ärzten, nicht? Die haben auch ganz wenig nur mit gesunden Menschen zu tun. Genau. Und so ist das eben bei den Rechtsanwälten auch. Die haben häufig mit den Fällen zu tun, die schwierig sind oder mindestens schwierig werden können. Und da fällt mir immer dieser alte Satz ein, der wurde mir dann mal mitgeteilt. Das wäre angeblich die schwäbische Führungsregel. Und die lautete, das ist teilweise auch ironisch gemeint, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Wahrheit drin. Die lautete dann so, dass gesagt wurde, keine Kritik ist Lob genug.
Mhm. So, dass man und das gibt es immer noch.
Wenn du nicht kritisiert wirst, dann muss dir das doch ausreichen. So,
ich das. Und das, ehrlich gesagt, das passt nicht in die Zeit. Ich weiß nicht, ob das vor 50 Jahren in die Zeit gepasst hat. Das war auch, glaube ich, da schon nicht funktional. Aber jetzt passt das gar nicht mehr in die Zeit, weil die Leute einen anderen Umgang gewohnt sind, überwiegend. Also auch gerade die Guten. Und da müsste man mal ran. Also generell ist meine Beobachtung, also alles, was wir hier besprechen, wird vielen völlig selbstverständlich vorkommen, ja. Und es ist auch nicht so, dass alle Führungskräfte da draußen einen schlechten Job machen, sondern jetzt mal so über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, 2/3 kriegen das ganz gut hin mit leichten Defiziten hier und da, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen. Es gibt aber auch ein Drittel, das aus unterschiedlichen Gründen völlig neben der Spur läuft. Also weil sie halt so eine Attitüde haben, ich greife nur ein, wo es negativ ist. Das machst du aber einen großen Teil deines Jobs nicht. Oder weil sie denken, es geht hier um mich. Es geht um mein Gehalt, um meine Karriere, alle anderen sind egal. Nee, verstehst du deinen Job auch nicht. Du bist Dienstleister am Ende. Zwar auch einer, der diszipliniert, also wie jeder Kellner, mich auch rausschmeißt, wenn ich randaliere, aber du bist in erster Linie für die anderen da und nicht für dich selber. So, ja? Das heißt, da sind eklatante oder wirkliche Psychopathen, die also wirklich einfach irgendwie Spaß dran haben, Leute zu quälen und kaputt zu machen und irgendwie sich durchzusetzen und so. Also ganz viele verschiedene Schattierungen gibt es und ich verstehe bis heute nicht, auch aus einer Governance-Perspektive nicht, wie man die frei rumlaufen lassen kann. Ja, also auch da gilt ja natürlich, ja, das sind Arbeitnehmer, die muss ich anzählen. Aber dann muss ich das doch tun. So wie ich jedem Verkäufer sage, hey, du verkaufst nichts, dann muss ich doch sagen, hör mal, liebe Führungskraft, du machst zwar gutes Geschäft, aber du vergraust uns die Leute. Das wäre doch soweit konkretisierbar. Ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, Herr Lehrer.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und mir liegt jetzt gerade etwas auf der Zunge, was ich sagen wollte. Und das sage ich jetzt auch. Es gibt auch meiner Meinung nach einen Mangel an konstruktiver Kritik in vielen Arbeitsverhältnissen und in vielen Unternehmen. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren für ein großes deutsches, international tätiges Kreditinstitut gearbeitet und da habe ich viel mit dem Personalchef auch zu tun gehabt und der sagte zu mir, und das war nicht übertrieben, der sagte zu mir, wissen Sie, Herr Lelle, bei uns ist das so, wir bewerten unsere Mitarbeiter, hier gibt es nur zwei Noten bei uns für unsere Mitarbeiter. Es gibt super und sehr super. Was anderes gibt es hier bei uns nicht. Und das war auch so. Da gab es keine, in dem Sinne auch keine konstruktive Kritik. Nicht? Und dann kamen genau die Fälle, Herr Keller, die Sie auch dann zu Recht ja gerade angeführt haben. Wenn es dann schwierig wurde, dann guckte man in die Personalakten und sagte, guck mal hier, das ist ja alles super hier bei dem. Ne? Oder es ist sogar alles sehr super, was nicht stimmt. Und ich habe die Erfahrung gemacht über die Jahre, dass viele, viele Menschen in Unternehmen dafür ein sehr, sehr feines Gespür haben, dass das nicht ernst gemeint ist. Auch gerade solches Lob, ja, was dann da kommt und dass das teilweise auch ganz provokativ oder provokant sagen, teilweise ein Wegducken von Führungskräften vor der konstruktiven Kritik ist, vor den Kritikgesprächen, die ja konstruktiv sein sollen und nicht, wie Sie richtig sagen, dem fertig machen oder dem runtermachen, dienen absolut gar nicht. Aber dieses andere, was es gibt, dieses übertriebene Loben und damit dem Konflikt, dem kreativen und konstruktiven Konflikt auszuweichen. Das gibt's auch ganz häufig meiner Erfahrung nach. Und das ist auch ein großes Problem, was übrigens ganz wenig nur angesprochen wird. Es wird zu Recht immer sehr viel angesprochen. Das Problem, dass zu wenig gelobt wird. Ja, das ist auch so. Existiert auch als Problem. Es gibt auch die andere Seite des Problems. Und die wird meiner Meinung nach fast gar nicht angesprochen.
Das kann ich bestätigen. Und ich glaube, das liegt ein gutes Stück weit an der Formalisierung, die da gerade von den Personalbereichen reingebracht wird. Ja, also ich muss einmal im Jahr ein Gespräch führen und dieses Gespräch, da hängt dann aber eben die Personalakte dran und die Gehaltserhöhung und so, und dann mache ich das natürlich zu gut. Wenn ich jetzt gleichzeitig ganz viele unterjährige Gespräche habe, wo ich auch mal irgendwie unter vier Augen irgendwie was anderes sagen kann, ja, dann passt es schon. Ich muss vorgewarnt sein natürlich, wenn es arbeitsrechtlich relevant wird bei Minderleistungen, so dass ich dann aufhöre mit den guten Beurteilungen. Aber das ist ja eben eine technische Frage im Kontext von Minderleistung. Aber ganz generell denke ich, also es muss einfach mehr Gespräche geben. Und dafür müsste man sich jetzt mal überlegen, wozu dienen diese Gespräche. Also ich habe das in typischen Trainingssituationen, da sitzen jetzt 10 Abteilungsleiter in einer Großsparkasse, die alle mehr oder weniger das Gleiche machen, so, ja, in anderen technischen Ausprägungen oder fachlichen. Und die Hälfte sagt, ja klar, führe ich jede Woche ein Mitarbeiter-Einzelgespräch, also eine Arbeitsbesprechung durch. Und die andere Hälfte sagt, seid ihr bescheuert, wie soll ich denn das machen? Also das einmal im Jahr, ja, und das kriege ich schon nicht hin. Und ja, das ist auch zu variabel, das kann nicht funktional sein. Das heißt, die einen müssen sich überlegen, ob sie ihre Arbeitszeit verschwenden, also warum führe ich jetzt dieses Gespräch, und die anderen müssen sich überlegen, ob sie ihren Job machen. Und ich kann ihnen dabei helfen als Personaler, indem ich das ein bisschen aufblättere, und da wäre mein Fazit auf jeden Fall, lohnen sich wöchentliche Einzelgespräche. Wenn ich jetzt Gruppenleiter in der Produktion bin, im Schichtbetrieb, wo ich die Leute selten sehe, dann reicht vielleicht auch einmal im Monat, für mich ist alle 2 Monate, aber so viel Minimum, um mit denen mal ein offenes Wort sprechen zu können. Und um über eine Fachsimpelei ins Gespräch zu kommen mit der Person, weil ich da fast alle Führungsaufgaben erledige, die wir vorhin irgendwie angedeutet hatten. Ja, also diesen ganzen Blumenstrauß, den ich eigentlich abarbeiten will beim Thema Leistungsbedingungen, den habe ich da. Also ich höre so viel über den, ich höre so viel über die Kollegen und kann dann entscheiden, muss ich da eingreifen an irgendeiner Stelle. Und ich kann eben Wertschätzung, Lob und so geben und kann aber auch ein kritisches Wort mal äußern.
Mitarbeitergespräche sind dann also auch Teil von Führungsroutinen, die Sie angesprochen haben. Ich hatte da noch eine Frage. Haben Sie Erfahrungswerte aus der Praxis? Also wie reagieren Führungskräfte typischerweise auf die starke Betonung von solchen Routinen? Also empfinden die das nicht irgendwie als Bürokratisierung oder geht bei denen dann nicht auch Motivation verloren teilweise?
Das ist eine schöne Frage, ja. Also im Training ist es so, wie gesagt, die Hälfte der Führungskräfte, die da sitzen, sagen wöchentliche Arbeitsbesprechungen mit jedem Mitarbeiter einzeln, meine ich so. Und dann drehe ich immer dazu an, aber pick dir doch mal ein, zwei raus und mach das doch mal bis zu unserem nächsten Treffen. Deswegen mache ich nach Möglichkeit keine 2-Tage-Seminare mehr, weil ich dann kein Follow-up habe sozusagen. Und dann geht es aber, wenn dazwischen 3 Monate liegen. Und dann machen die das und kommen wieder und berichten eben von dem, was da alles stattgefunden hat, was sie alles gehört haben, wo sie dachten, ich sehe den einmal in der Woche im Team-Meeting, aber da erzählt er natürlich nichts. Oder jedenfalls nicht die Sachen, die wirklich interessant sind und wo ich dann wieder anknüpfen kann. Ja. Und das heißt, also, da ist in der Regel schon eine Bestätigung, die ich da höre, wo ich sage, ja, okay, das lohnt sich, das mache ich jetzt zumindest öfter als früher. Das Gleiche wäre so Gemba-Walks oder Management by Walking Around. Ja. Also jede Führungskraft muss sich jeden Tag da draußen sehen lassen. Einfach irgendwie mal rumgehen, ein bisschen gucken, gibt eine andere Perspektive. Also viele Leute erzählen mir im Einzelgespräch irgendwie sonst was. Und ich denke, das sind ja die Allertollsten. Und dann gehe ich mal gucken und dann sehe ich, ey, das passt aber jetzt gar nicht zu dem, wie der mit den anderen Leuten da umgeht. Und so, ja, also das heißt auch, diese verschiedenen Routinen, die ermöglichen mir überhaupt erst einzuschätzen, was läuft. Das hat eine ganz klare analoge, aber trotzdem eine Datenbasis, ja. Also wenn ich gar nicht weiß, was gespielt wird, dann kann ich auch nicht sinnvoll entscheiden.
Also Führungskräfte ziehen durchaus positive Aspekte aus ihrem Modell.
Ja, ich weiß nicht, ob das alle tun, aber die, mit denen ich eine Chance habe, das zu machen und im Training mit zu vertiefen, die ziehen da normalerweise schon was raus. Also das Feedback ist schon gut. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch ganz andere Führungsansätze. Also wenn Sie denken, dass Sie Followership irgendwie als Ziel haben, die Leute sollen persönlich an Ihnen hängen und sollen Ihnen folgen, wenn Sie da Entscheidungen treffen, das ist was völlig anderes. Und dann werden Sie wahrscheinlich mein Modell doof finden. Das ist auch legitim.
Ja, aber Ihr Modell setzt am einzelnen Mitarbeiter an. Warum ist das so?
Weil ich glaube, dass Verhalten und Leistung da stattfinden und Leistungsbedingungen, ja. Es gibt natürlich auch Führungsaufgaben, die zielen aufs Team, also Zusammenarbeit, Abstimmungskommunikation, Teambuilding und sowas. Und da bin ich aber trotzdem einfach auch aus praktischer Erfahrung heraus der Meinung, hat mit dem einzelnen Mitarbeiter zu tun. Ich möchte von jedem meiner 10 Mitarbeiter wissen, ob und wie und warum oder warum nicht er sich mit dem Team identifiziert und mit den anderen guten eng zusammenarbeitet. Und wenn ich das mit allen geklärt habe, dann geht das auch. Also das ist ein typischer Fehler, ist so, wir haben Teamprobleme und wir machen jetzt Teambuilding. Das fliegt ihnen immer, immer, immer um die Ohren. Also egal, ob das jetzt eine Feier ist oder irgendwie Outdoor-Garten, wo die sich dann gegenseitig fallen lassen oder irgendwie ein Workshop, wo dann hochbezahlte Moderatoren irgendwie dann einen stetig eskalierenden Konflikt dann da haben. Sie müssen die Hygienesachen müssen vorher wegmachen. Also sie müssen erstmal so allen klarstellen, dass sie erstmal einigermaßen wieder klarkommen. Und dann kann man in den Outdoor-Garten gehen und da kann man dann auch irgendwie positive Effekte erzielen. Aber deswegen ist mein Ansatzpunkt wirklich der Mitarbeiter. Und ich glaube, bei sowas wie Ressourcen oder Gesundheit oder Arbeitsinhalten ist sowieso völlig klar, dass das auf der individuellen Ebene stattfindet.
Und Herr Lellay, wie wird der Mitarbeiter im Arbeitsrecht angesehen?
Ich denke, der Ansatz von Herrn Keller ist arbeitsrechtlich sehr, 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 sehr konsequent und auch eben aus der arbeitsrechtlichen Sicht sehr, sehr konsistent. Wir hatten das ja schon kurz einmal angesprochen. Ausgangslage für die arbeitsrechtliche, also die juristische Betrachtung ist immer das Arbeitsverhältnis, der Arbeitsvertrag. Und das ist die Rechtsbeziehung einer einzelnen Person zum Unternehmen, zu der juristischen Person des Unternehmens. Und damit entsprechend ist es auch etwas, was aus diesem Verhältnis der einzelnen Person, des Einzelmitarbeiters, der Einzelmitarbeiterin gar nicht wegzudenken ist. Andererseits gibt es die Arbeitsrechtler nennen das dann kollektiven Dinge auch natürlich im Arbeitsrecht. Das ist ja auch bekannt. Es gibt das Betriebsverfassungsgesetz, es gibt Gewerkschaften. Das sind alles Kollektive, um das mal so etwas unscharf zu sagen, die auch eine große Rolle spielen, die auch Rechte und Pflichten haben im Arbeitsleben und die ja auch ausleben, in Anführungszeichen. Wir haben das ja auch gerade wieder erlebt mit den Streikmaßnahmen bei Lufthansa oder im öffentlichen Personennahverkehr. Also das ist ganz nah und erlebbar. Aber trotzdem wird das Ganze immer wieder zurückgeführt auf die einzelne Person, den einzelnen Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin, die eben in dem Arbeitsverhältnis per Arbeitsvertrag stehen, die dem Direktionsrecht unterworfen sind, die die mit den Führungskräften arbeiten. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass die Führungskräfte selber auch Arbeitnehmer sind. Das heißt also, hier ist es aus der arbeitsrechtlichen Perspektive, muss man ganz ehrlich sagen, kaum anders denkbar, als man an dieser einzelnen Person, an dem einzelnen Arbeitnehmer, der einzelnen Arbeitnehmerin ansetzt. Alles, was dazukommt an Kollektiv oder auch an Gruppen und dergleichen, das baut alles darauf auf. Und das ist alles nur eine Fortsetzung dieser Einzelbeziehung.
Genau, also vielen Dank auch für diese Einschränkung. Ja, da ist nämlich eine Ebene, die wir noch nicht so sauber rausgearbeitet hatten vorhin. Ich bin als Abteilungsleiter eben nicht nur zuständig für die mir unterstellten Teamleiter und die darunter stehenden Mitarbeiter, wo es also um die Leistungsbedingungen geht, sondern ich bin eben auch für die Strukturen der Abteilung zuständig, hatten wir gesagt. Und das ist etwas, was uns durch den Rost fällt. Und diese kollektivrechtlichen Dinge, die Sie ansprachen, die finden auf dieser übergeordneten Strukturebene statt. Da bin ich als Abteilungsleiter auch erstverantwortlich. Das ist schon auch schön, da partizipativ zu arbeiten, alle einzuladen, dass sie Vorschläge haben. Aber es wäre eine Rollenüberforderung, wenn ich sage, die drei Teamleiter sollen es auch noch die Abteilung sozusagen als Gesamtes machen. Das kann mal klappen. In der Regel klappt es nicht, weil die ihre Partikularinteressen haben. Und deswegen hat man mir diesen Hut aufgesetzt, dass ich für die Abteilung zuständig bin. Und daran hängen dann eben natürlich auch so, wenn ich Gremien habe, die sind normalerweise nicht auf Abteilungsebene, sondern auf Betriebsebene. Das heißt, das wird dann relevant, wenn ich Betriebsleiter bin. Ja, oder Betriebspersonaler. Aber jede Ebene hat da ihre eigene Struktur, Dinge, die dranhängen. Und der Grund, warum es das nicht gibt, ist, dass das theoretisch außerordentlich schwierig ist, weil es ist nicht nur Strukturbildung im Sinne von so, ich baue da was Konstitutives aus Regeln, sondern es ist auch die Strukturverwaltung und die Struktur der Betrieb. Ja, also wenn ich ein Geschäftsmodell habe, dann muss ich jeden Tag gucken, ob wir da noch einen Plan liegen. Und dann kommen Zielkonflikte, die ich auflösen muss. Das hängt an den Strukturen. Und das ist irgendwie so eine Gestalt, die nicht so ganz eingängig ist. Also die Leute wollen immer irgendwie, es gibt eins und zwei oder A und B. Und so ist es da nicht ganz. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man das ein bisschen sich rein vertieft, dann kann man das verstehen. Und das ist eben das, was mir da draußen auch großflächig fehlt, ist die Bereitschaft einzusteigen in diesen Führungsberuf wie in einen ganz normalen Beruf. Ja, also ein Elektroniker, der hat nicht den Anspruch, mit einem Vierfelder-Schema in 3 Stunden zu verstehen, was er da tun soll. Das ist lächerlich. Und bei einer Führungskraft ist es genauso. Das sind schwierige rechtliche, psychologische, betriebswirtschaftliche Dinge, da muss man sich ein klein bisschen Zeit für nehmen. Also wenn man sich dann lange damit beschäftigt, dann wird es wieder einfach, aber das gilt ja, also ich habe jetzt im Frühling eine Baumpflegerin wieder da, das mache ich nicht selber, weil ich es nicht so doof für, ja, also ich weiß nicht, wo ich da abschneide, ich kann mich da auch nicht einarbeiten und so, und die wird das auch nicht lernen, indem ich ihr da was an die Wand werfe und sage, so hier, bitte mach mal Baumwuchs, ja, also so einfach geht das halt nicht, also ein bisschen auf die Komplexität einlassen, das wäre mein Wunsch. Und auch gerade diese rechtliche Debatte zeigt, glaube ich, gerade, dass da schon so ein paar Dinge auch zu beachten sind.
Mhm. Sie raten Organisationen dazu, sich wirklich handlungsleitende Führungsgrundsätze zu geben. Warum?
Ja, da möchte ich kurz, Herr Leller, ja, dann können Sie ja nochmal vertiefen. Ja, warum? Weil sonst keine Verbindlichkeit reinkommt, weil ich halt dieses eine Drittel, von dem wir vorhin sprachen, nicht gepackt kriege, wenn es irgendwie freigestellt ist. De facto ist es ja so. Also wie gesagt, ob ich jede Woche spreche oder nicht, das bleibt mir überlassen. Ob ich jemanden lobe oder ob ich jemanden kritisiere, bleibt mir überlassen. Dann lasse ich es halt im Zweifel sein. Und das heißt also, Verbindlichkeit kommt dann rein, wenn wir wirklich sagen, in dieser ganzen Firma oder in meiner Abteilung soll so geführt werden. Das würde mir auch schon fragen. Also man kann auch in einer Abteilung ein Führungsverständnis, ein gemeinsames bauen, wo man sagt, ihr lieben Teamleiter und ich natürlich auch, wir wollen doch ein bestimmtes Verständnis von Aufgaben, Routinen und Rollen haben, sodass also in diesem Bereich so und so geführt wird. Das wäre mein Ansatzpunkt. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Also ich kann auch einzelnen Führungskräften helfen, das mache ich auch, aber eigentlich ist es nicht so richtig sinnvoll, weil kommt ein anderer Trainer, der erzählt dann was ganz anderes und dann pickt sich jeder raus, was er möchte.
Gerne, so. Ja.
Aus der rechtlichen Perspektive würde ich gerne das Stichwort Verbindlichkeit sofort aufnehmen, was Herr Keller gerade ja zu Recht gerade sagte. Die Verbindlichkeit ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, naja gut, ich brauche das jetzt arbeitsrechtlich erstmal nicht, ich brauche gar keine Führungsgrundsätze, ich mache das immer so, wie es passt, nicht so aus der Laune heraus oder aus dem Tag heraus. Und ich habe ja mein Direktionsrecht und so weiter und so weiter. Das Ganze findet natürlich schon da seine Schranken, wo man mit einem Arbeitsvertrag arbeitet. Und das tun ja Gott sei Dank die meisten Unternehmen, ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben durch das Nachweisgesetz, aber dann eben auch die Stellenbeschreibungen. Da hat man ja schon die erste Verbindlichkeit, was natürlich, das ist mir klar, noch was völlig anderes ist als Führungsgrundsätze. Aber diese Verbindlichkeit, denke ich, ist in einem Arbeitsverhältnis schon ein Wert an sich. Und bei so etwas Wichtigem wie Führung bewertet sich das dann auch nochmal nochmal ganz anders, wenn ich sage, ich möchte darauf verzichten. Das ist sicherlich ein Fehler, kann man fast sagen, dass man da sagt, gut, ich habe da keine entsprechenden Grundsätze oder Regeln, die auch vielleicht die nach Möglichkeit ja transparent sind und dementsprechend auch für die Führungskräfte und auch die geführten Mitarbeiter verständlich und transparent sind. Das heißt also, das ist sicherlich etwas Wichtiges, das kann man auch dann rechtlich verankern. Teilweise wird gesagt, und das ist ja auch erstmal gar nicht falsch vom Ansatz, dass man das zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen verankern könnte mit seinem Betriebsrat. Das geht, das ist rechtlich natürlich zulässig. Man muss sich dann nur eben aus der Arbeitgeberperspektive darüber klar sein, dass man dann auch die Vorlieben, um das mal so etwas zurückhaltend zu sagen, oder Meinungen des Betriebsrats da reinbekommt in seine Führungsgrundsätze, nicht? Das kann ja gut und richtig sein. Darüber muss man sich eben nur klar sein, wenn man das als Betriebsvereinbarung macht. Ansonsten wird es eben so vorgegeben von der Unternehmensführung, zum Beispiel mit dem Modell von Herrn Kehler, aber dann auch in dem Sinne verbindlich und auch transparent als Führungsgrundsatz, der für alle gilt und dementsprechend ja auch den Gleichbehandlungsgrundsatz in dem Sinne berücksichtigt, dass er sagt, naja, wir wollen also Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. Und das gilt auch und drückt sich auch aus in unseren niedergelegten und für alle sichtbaren Führungsgrundsätzen.
Da würde ich gerne mal schnell ergänzen. Also mit den Betriebsräten hätte ich da überhaupt kein Problem. Ich, als Personaler war ich Arbeitgebervertreter und dann eher am anderen Tischende so. Aber auch da haben wir gute Lösungen gefunden, weil es ja in der Regel darum geht, da wirklich auch eine sinnvolle Linie einzuziehen. Und der Betriebsrat jetzt das anstößt, dass es da irgendwelche konkreten Regeln gibt oder der Arbeitgeber, finde ich relativ sekundär. Insofern freue ich mich über jeden Betriebsrat, der das aufgreift. Natürlich kann es da auch irgendwie komische Ideen geben, aber darüber muss man dann eben sprechen. Aber grundsätzlich werden beide in diesem Fall, glaube ich, schon eher das Interesse haben, wirklich zu konkretisieren und dieses fürchterliche Leiden abzustellen, was immer noch aus Führung resultiert. Also wenn Sie mal in der S-Bahn fahren und da irgendwie ein Gespräch mithören oder im Bekanntenkreis oder so, wie Leute da immer noch kaputt gemacht werden, langjährig gediente Leute und so weiter. Das hat erstmal mit Arbeitsrecht nichts zu tun, das hat aber auch nichts mit einer personalwirtschaftlich sinnvollen Strategie zu tun. Ja, also das macht mir die Arbeitgebermarke kaputt, es macht irgendwie Vertrauen kaputt im Betrieb und so weiter, was ich eigentlich alles brauche. Ja? Das heißt, es ist nicht rational, es ist einfach nicht rational. Oder die Klasse, also jetzt ein kleines Beispiel, aber absoluter Klassiker wäre so die gestandene Führungskraft. Ein Potenzialträger wurde jetzt ein Jahr eingearbeitet und geht dann weg. Und dann kriegt er zur Verabschiedung nochmal irgendwie einen dummen Spruch und tritt in den Hintern im Sinne von, du undankbarer Mensch, du bist jetzt hier ein Jahr lang gewesen, jetzt gehst du schon wieder weg und tschüss. Und aus einer personalwirtschaftlichen Perspektive ist das eine Katastrophe. Ja? Also es ist völlig klar, dass wir viele Leute wieder einstellen. Also im Zweifel bist du als Führungskraft dafür verantwortlich, dass der geht. Also pass dir mal in die eigene Nase. Und selbst wenn nicht, dann bist du als Führungskraft darauf angewiesen, dass der vielleicht nach einem Jahr oder vielleicht sogar nach 3 Monaten Fehlentwicklung im nächsten Unternehmen dann sehr dankbar mit neuem Wissen und etwas bescheidener zurückkommt. Und das kaputt zu machen durch so ein Ad-hoc, ja, das will ich die auch nicht mehr sehen, Reisende soll man nicht aufhalten, ist einfach, ist es nicht rational. Und da kommt halt so eine Verbindlichkeit rein, wenn ich sage, warum mache ich das? Also es gibt ja in vielen Unternehmen Betriebsvereinbarungen zum Thema Minderleistung, wie man da also die Zügel dann immer enger anfasst. Auch da einigt man sich ja mit dem Betriebsrat. Also das wäre ein typisches Thema, wo man sagen würde, der Betriebsrat wird das komplett docken. Das ist ja nicht so, sondern die gibt es ja. Aber warum dann nicht den Bogen etwas weiter machen, die positiven Aspekte mit reinnehmen und vor allen Dingen einfach diesen Schirm weiter aufspannen?
Eine Frage, die viele vielleicht besonders interessiert, erkennt man durch Ihr Modell gute Führung objektiv? Also erleichtert das auch die Beurteilung der Führungsleistung und kann sie durch die Grundsätze fair beurteilt bzw. dann auch sanktioniert werden?
Also ehrlich gesagt ist das eine Hauptstoßrichtung, ja. Also wie sollte es anders gehen? Also es geht mir, wie gesagt, darum, den Beruf zu konkretisieren, damit man überhaupt erstmal versteht, damit Erwartungen da sind und ohne Erwartung keine Leistung. Es ist auch einfach kein fairer Umgang. Wenn ich Ihnen nicht sage, was ich von Ihnen will, und dann gucke ich, macht sie das zufällig? Und dann sage ich, nee, tut mir leid. Oder? In der Personalauswahl, wo ich nicht rechtlich gebunden bin, mag das noch gehen, also oder ganz wenig rechtlich gebunden. Aber wenn ich mit Ihnen in einem Vertragsverhältnis stehe, dann muss ich Ihnen halt die Chance geben, Ihnen zumindest zu sagen, was ich von Ihnen will. Ja? Und also insofern muss man das schon machen. Und nur dann, also Leistung ist das, was Sie als Leistung definieren. Wenn Sie sagen, Leistung ist, wenn du im Büro hockst, aus dem Fenster guckst, dann ist das Leistung. Ja, und wenn ich dafür Punkte kriege, dann ist es so. Und wenn Sie sagen, ja, Leistung ist, dass du mit deiner Abteilung ganz viel Output generierst, also viel Umsatz oder sonst was oder tolle neue Forschung oder so, dann ist das die Leistung. Aber davor gibt es eine Prozesskette und die arbeite ich ab. Ja, also da kommt was raus aus der Abteilung, wenn die Leute das machen, also die Arbeit geht ja, wie gesagt, immer durch die Menschen durch. Dafür brauchen die ihre Leistungsbedingungen Und damit die ihre Leistung, das waren die Aufgaben, die wir vorhin hatten, die personellen Aufgaben, und damit diese Leistungsbedingungen auch wirklich jede einzelne Person hat und die dann auch eben als Kollektiv dann funktionieren entsprechend und diesen eigentlich gewünschten Output liefern, dafür muss ich noch einen Schritt vorgehen und die strukturelle Führungsarbeit leisten. Also nur wenn mein Geschäftsmodell auch funktioniert, können die Leute dann durch operative Einflussnahme die Leistungsbedingungen haben, die sie brauchen, um dann auch wirklich was auszuspucken. So verstehe ich diese Prozesskette. Und das kann ich alles als Leistung der Führungskraft beschreiben. Das Problem, und da wird Herr Lellay mir wahrscheinlich dann gleich zur Seite springen, also mit ziemlicher Sicherheit, ist, dass der deutsche Leistungsbegriff im deutschen Arbeitsrecht, im europäischen, ist ja kein Werkvertrag. Also ich schulde ja gar nicht den Umsatz, sondern ich schulde meine Bemühungen um den Umsatz und der Arbeitgeber muss das so strukturieren und anleiten, im Strukturellen und im Operativen, dass es auch was werden kann. Sie geben mir schlechte Produkte und sagen, das musst du verkaufen und du bist schuld. Nee. Also das sind deine Produkte und die müssen schon irgendwie, ja, oder sie sagen, du kannst das nicht. Naja gut, das hat aber was mit dir als Arbeitgeber zu tun. Und das heißt also, da muss die Führungskraft in der Arbeitgeberrolle eben auch dafür sorgen, dass diese Ausrichtung, Anleitung stattfindet. Ich kann nicht einfach sagen, du bist schuld als Mitarbeiter. Und dann, das heißt, so kann ich dann Führungsleistung auch sehr gut konkretisieren. Ich kann sagen, hast du die Gespräche geführt? Das spricht zu dem Verkäufer, der ein Telefonat führt. Hast du in diesen Gesprächen auch überzeugt? Hast du da diesen Zwischenschritt gemacht, dass der Kunde weiß, was wir verkaufen, warum das gut ist und so? Oder beim Mitarbeiter, hat der Mitarbeiter jetzt verstanden, warum er das tun soll? Hat er alles, was er braucht? Ist er auch gesund genug, das zu tun? Und hast du dann das irgendwie so gemacht, dass am Ende auch wirklich die Abteilung ihren Umsatz macht? Also auf all diesen Zwischenschritten möchte ich gerne Daten sammeln über die Leistung. Und die müssen alle mit rein. Also auch die Freunde von irgendwie Results Only, das ist ja völliger Unsinn und rechtlich überhaupt nicht haltbar, zu sagen, es geht hier nur ums Ergebnis, alles andere ist mir egal. Ich muss natürlich gucken, ob er sich auch anstrengt, um beurteilen zu können, ob die Ergebnisse angemessen sind. Ja, das heißt, ich kann mir nicht aus der Prozesskette drücken. Und es ist aber die herrschende Führungsphilosophie, würde ich fast mal sagen. Und das ist ja irgendwie ein eklatantes Mismatch zu unserer Rechtsordnung und zu dem, wie man eigentlich auch betriebswirtschaftlich sinnvoll mit Leuten umgeht. Sorry, ich muss ein bisschen ausholen. Herr Lellay, da werden Sie ein paar Punkte haben, die Ihnen gefallen oder auch nicht.
Ja, mir gefallen da viele Punkte. Aus meiner Erfahrung, in meiner Erfahrung ist es der Bereich, wenn man das mal so sagen will, Führungsleistung oder wie misst man, beurteilt man Führungsleistung in vielen Unternehmen erstmal ein großes Wort, eine große Erwartungshaltung, wo dann leider, muss man sagen, ganz häufig nicht viel Konkretes kommt. Nicht? Das ist so, dass man sagt, naja, klar, es gibt, denke ich, kaum ein Unternehmen, was sagt, natürlich wollen wir exzellente Führungsleistungen haben, wir wollen exzellente Führungskräfte haben, das muss alles gut laufen. Aber wenn man dann fragt, ja, woran wird das denn gemessen und wie könnt ihr das beurteilen, dann ist es häufig so, dass dann zum Beispiel mit diesen Output-Sachen gearbeitet wird, die Sie gerade sagten, Herr Keller, dass man sagt, naja, da müssen die Ergebnisse müssen stimmen und so weiter und so weiter. Das ist häufig dann, wird das eine Unkonkrete durch das andere Unkonkrete ersetzt, denn eins steht ja auch fest, und das hatten Sie ja auch zu Recht gesagt, aus Sicht der Arbeitsgerichte in Deutschland, das kann man, denke ich, auch so aus dem europäischen Rahmen so sagen, ist eben ja kein Ergebnis geschuldet bei einem Arbeitsvertrag, sondern es ist nur geschuldet, nur in Anführungszeichen, dass die Mitarbeiter, die Arbeitnehmer so gut arbeiten, wie sie können. Nicht? Also natürlich auch nicht weniger, aber eben auch kein Ergebnis liefern müssen einer ganz bestimmten Arbeitsleistung. Das ist mir klar, dass es teilweise da Überlappungen gibt und dass man nicht nur mit Schlechtleistungen natürlich durchkommt. Aber es ist eben auch nicht so, dass man sagen kann, man kann das sofort an Dingen festmachen, wie ein Ergebnis oder an Zahlen und Fakten. Und da gibt es sicherlich da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da Ihr Modell, Herr Keller, einen sehr, sehr wertvollen und wichtigen und auch praxisrelevanten Beitrag leistet, um das auch, das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Wort, das haben Sie mehrere Male benutzt, das finde ich aber sehr wichtig, um das auch rationell zu machen und rational zu machen. Und auch aus diesem, ja, wie soll man es mal sagen, Nebel des Mythologischen fast zu befreien, der Führungsleistung, nicht? Also die Leute, die eben die geborenen Führungskräfte, manchmal hört man das ja sogar, denkt man sich, das ist irgendwie ein falscher Film, hört man manchmal aber auch in großen Unternehmen, nicht? Ja, das sind geborene Führungskräfte, die wissen, und die anderen, das können sie nicht lernen, habe ich schon so oft gehört, nicht? Führung kann man nicht lernen, aber das ist natürlich, wie Sie viel besser wissen als ich, Herr Keller, völliger Unsinn. Und das sind Dinge, die denke ich, eben wichtig sind.
Da sind zwei Dinge drin, die ich hier nochmal aufgreifen würde. Das eine mit dem Lernen. Also wir waren jetzt die ganze Zeit dabei zu sagen, wie wollen wir das konkretisieren? Und da kann man Fortschritte machen und das kann man deutlich verbessern. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist. Aber wir haben viele Dinge auch nicht besprochen, die man nicht konkretisieren kann und deswegen auch nicht konkretisieren sollte. Wir haben nicht gesprochen, wie machst du das einzelne Gespräch situativ geschickt? Wie gehst du mit dem Mitarbeiter um und mit dem anderen nicht? Ja, das ist schwierig und es bleibt auch schwierig, egal wie gut man das versteht. Darüber sollte man keine Aussagen generalisierender Art treffen. Und genauso Persönlichkeiten. Also ich finde es immer wieder frappierend, auch im Training zu sehen. Es gibt sehr bescheidene, introvertierte Führungskräfte, von denen sie überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie geborene Führungskräfte sind, die überhaupt nicht so dem Klischee entsprechen und trotzdem sehr gut führen, ja, eben nach hinten raus nachhaltig, und diese Rumgebrüllerei ist sowieso nicht funktional und dieses Alpha immer die anderen zur Seite schubsen, hat da auch seine Grenzen. Also das kann man machen. Ich will auch gar nicht sagen, dass man das nicht darf, aber es ist aber nicht der einzige Weg. Das heißt, von dem Klischee da ein bisschen wegzukommen, das wäre schon wichtig. Und dann der zweite Aspekt, den ich aufgreifen würde, ist nochmal den Bogen zu schließen zu diesem Followership. Das kann nicht sein. Also bin Gott sei Dank gesegnet mit Freunden und auch Bekannten und ehemaligen Kollegen, die sehr gute Führungskräfte sind. Und von denen habe ich es am Ende auch abgeguckt mehr. Also ich selber habe da leider wenig Ausbildung genossen. Also ich habe es aus der Theorie genommen, was ich brauchen konnte. Und den Rest habe ich aus eigener schmerzhafter Erfahrung, aber eben auch aus gutem Beispiel. Und die prototypische Situation einer sich gut entwickelten Führungskraft ist, der kriegt ein neues Team, stellt das neu auf, hat Erfolg, wird nach 3-4 Jahren weitergereicht, kriegt das nächste Team, stellt das neu auf und so wird das immer größer, das Team. Irgendwann hat er ein paar tausend Leute und stellt die genauso gut auf. Und dieses Geschick darin, so ein Team aufzustellen, das besteht vor allen Dingen auch darin, Leute, die nicht zu retten sind, auszutauschen, auf eine faire Art und Weise und gute Leute reinzuholen auf eine eigens diagnostisch geschickte Art und Weise. Und dann haben sie plötzlich ein anderes Team. Und das widerspricht aber komplett der Idee, dass ich daran gemessen werde, dass ich jetzt Followership erzeuge. Ja, also ja, am Ende, das spielt eine Rolle. Und es ist natürlich schön, wenn jetzt die 100 Leute, die da sind, alle an einem Strang ziehen. Das wird aber niemals die Ausgangssituation sein, in die ich eben eine Führungskraft berufe. In der Regel ist das nicht so. Und das heißt, es kann auch nicht der Leistungsmaßstab sein. Also das heißt, der schuldet nicht das Followership. Und vielleicht sind das die völlig falschen Follower. Und das ist auch so ein grundsätzliches Missverständnis im Personalmanagement. Wir wollen die Leute binden. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen die richtigen Leute binden, die ihren Job gut machen, die als Pflegekräfte hier unseren Patienten Gutes tun und das irgendwie alles vernünftig machen. Und die das nicht wollen und können, die wollen wir nicht haben. Die sind in anderen Berufen wahrscheinlich dann ganz richtig, aber sind bei uns falsch. Und wenn ich dieses Mandat habe, dann kann ich nicht gemessen werden an Followership.
Herr Professor Kehler, Sie sprechen bei der komplementären Führung von einem europäischen Modell.
Das versuche ich mal kurz zu machen, weil wir es ja eigentlich in vielen Aspekten schon gestreift haben. Also das ist eben die Behauptung, die da drin steckt, es passt in den europäischen und deutschen Arbeitsrechtsrahmen rein. Das kann man konkretisieren, das kann man verlangen. Natürlich möchte ich noch mehr Leistung sehen, als ich verlangen kann, aber das entsteht eben trotzdem aus so einer Logik heraus. Das war auch das mit dem Betriebsrat vorhin, also zu sagen, wir orientieren uns mal erstmal an Recht und Gesetz, so als gute Haltelinie, das kann ich auch in Verhandlungen gut halten. Ja, also sich daran zu orientieren, im deutschen und europäischen Arbeitsrecht stecken brutal gute Wertentscheidungen drin. Wie gesagt, ich habe ein bisschen juristischen Hintergrund, war immer begeistert davon, wie sehr das auf den Einzelfall eben ausgerichtet ist und wie sehr da abgewogen wird. Ja, du kannst Leute rausschmeißen, wenn sie 1 Euro klauen, aber nicht nach 30 Jahren aufgebautem Vertrauen, wie im Fall Emily. Ja, das geht nicht. Und das ist doch eine großartige Einzelfallentscheidung. Also so muss es doch sein. Ja, so geht man doch fair miteinander um. Also da bin ich der Meinung, so passt eben auch diese Art von Führungsdenke in den Rechtsrahmen. Und das andere wäre einfach unsere gesellschaftliche, kulturelle Tradition von Selbstführung. Ja, also die deutsche Wirtschaft war mal stark und auf die meisten europäischen Staaten kann man es, glaube ich, übertragen. Dadurch, dass die Leute Verantwortung übernehmen für ihre Stelle. Das war mal irgendwie so die Grundidee zu sagen, wir wollen dir nicht die ganze Zeit reinquatschen, wir gehen davon aus, dass du als Krankenschwester deinen Job machen willst, weil wir dir diesen Job übertragen haben, oder du als Filialleiterin, dass du dir die Filiale am Herzen liegt und dass du selber guckst und eben da dich verantwortlich fühlst. Und das spielt man eben raus durch Selbstführung. Und wenn man dann sagt, naja, aber das machen die dann schon, das wäre dann wieder naiv. Und das wiederum ist auch wieder nicht arbeitsrechtskompatibel. Aber diese Grundidee zu sagen, ich glaube, da würden wir sehr gut dran tun, auch gerade in der aktuellen, ja doch relativ bitteren Lage, wirtschaftlicher Art zu sagen, wir besinnen uns auf diese Stärke, zu sagen, wir wollen wieder mehr selbstgesteuerte Leute und wir wollen die Strukturen so bauen, dass die das wieder machen. Und ich sehe da einen großen Mismatch zwischen Leuten, die noch so funktionieren, also wo man sagt, okay, ich bin hier als Kunde und ich sehe, okay, da bemüht sich jemand um mich, und ganz, ganz vielen Leuten, die sagen, ist mir vollständig egal, ja, und damit werden wir auf die Dauer Schwierigkeiten kriegen, sowohl auf betrieblicher Ebene als auch gesamtwirtschaftlich, meiner Ansicht nach.
Herr Dr. Lellay, Sie würden das arbeitsrechtlich wahrscheinlich bestätigen, oder?
Ja, ich denke, das kann man arbeitsrechtlich bestätigen, und das ist vielleicht sogar arbeitsrechtlich noch eher ausgeprägt, noch mehr ausgeprägte. Wenn man drauf guckt auf die Führungskulturen oder die Arbeitsrechtsordnungen, dann gibt es selbstverständlich große Differenzen und große Unterschiede, jetzt zum Beispiel zwischen dem US-amerikanischen oder dem europäischen Modell oder auch asiatischen Modellen. Das kann man festmachen an vielen, vielen Dingen, auch rechtlichen Dingen. Was mir immer auffällt, und deswegen denke ich, ist es richtig, wenn man von einem europäischen Führungsmodell hier spricht, das ist ein Modell, was sich in erster Linie bezieht auf einen Sinn für das Ganze, also für das Unternehmen, für den Betrieb. Deswegen ist ja zum Beispiel auch im Betriebsverfassungsgesetz häufig von der Belegschaft die Rede oder dem Unternehmen, also einem größeren Zusammenhang, und einer Selbstverantwortung. Und das ist eine Absage, meiner Meinung nach eine positive Absage an übertriebene Hierarchie. Das heißt also Sinn für das Ganze, Sinn für die übergeordnete Einheit, Selbstverantwortung und damit eben auch diese Stabilität und den Halt, die ein solches Modell ja auch gibt.
Da würde ich gerne nochmal reingehen, da bin ich voll Ihrer Meinung, Herr Lellay. Andererseits möchte ich aber das Missverständnis nochmal kurz dem vorbeugen, man bräuchte keine Positionsmacht. Also ich glaube, es ist ein großer Gewinn darin, dass Führungskräfte in der Regel disziplinarische Verantwortung haben, im Sinne von, sie haben das Durchgriffsrecht. Denn daher kommt ihr Einfluss. Wenn Sie mich ernsthaft zwingen wollten, mir als Abteilungsleiter diesen Status durch einen Aufbau von Respekt und so weiter zu erarbeiten, dann wäre das ein sehr, sehr schwieriger und auch sehr wackeliger Weg, der nicht unbedingt lange hält. Ja, das heißt, ich brauche diese Positionsmacht, ich übe die nicht aus, aber sie schmeckt natürlich durch. Also Sie wissen ja, mit wem Sie reden, und dann kann ich so freundlich sein und dann reicht eine hochgezogene Augenbraue. Ja? Und so funktioniert es ja da draußen auch. Das heißt also, diese Idee, die manche haben, Hierarchie, Positionsmacht muss ganz weg, muss es überhaupt nicht. Ja? Also ich muss nicht Entscheidungen zentralisieren, ich muss auch nicht böse oder dominant auftreten, nur weil ich jetzt hier Abteilungsleiter bin. Aber ich brauche diese Durchgriffsmöglichkeit. Es ist am Ende eine arbeitsrechtlich begründete Durchgriffsmöglichkeit. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, richtig. Also jeder Arbeitsvertrag ist ja wir hatten es ganz zu Anfang gesagt, das Direktionsrecht ist das Wesentliche des Arbeitsvertrages. Nicht? Ich bin also weisungsgebunden als Arbeitnehmer. Das unterscheidet mich auch vom Selbstständigen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger, ein zentraler, ein integraler Bestandteil jeden Arbeitsverhältnisses. Und das ist auch gut so, denn damit, genauso was Sie ja gerade sagen, Herr Keller, wird ja diese Möglichkeit geschaffen, auch einzugreifen, positiv einzugreifen und damit auch Arbeitsverhältnisse zu gestalten.
Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht. Wenn Unternehmen ihr Modell nun umsetzen wollen, was müssten sie konkret tun? Also wie sehen die ersten Schritte aus?
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch eine Frage, wer da der handelnde Akteur ist. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, Führungsverständnis, Führungsmodell auf betrieblicher Ebene, was wir vorhin sprachen, Führungsgrundsätze, egal wie man die verankert, das wäre der Ausgangspunkt, sich zu überlegen, was ist denn unser Verständnis von Führung? Da würde ich vielleicht gar nicht in die Vollen gehen, sondern man kann das auch erstmal mit ein paar Eckpunkten, dabei kann man es belassen und dann in 2 Jahren da nochmal ein bisschen tiefer gehen. Ja? Hauptsache, man hat irgendwie gemeinsames Verständnis davon, was man da tut. Das wäre der Ausgangspunkt. Vielleicht mal kurz, weil uns vielleicht auch ein paar Juristen hören, die selber Führungskräfte sind, ja, sie jetzt gar nicht so diese Anwenderperspektive haben fürs Ganze, sondern mehr auf sich selber gucken und das nicht gelernt haben als Job. Ja, da kann man schon sich mit beschäftigen und sich viele Details anschauen, aber wenn wir da mal irgendwie an der Oberfläche bleiben, würde ich sagen, überlegt euch einfach, für welche Aufgaben ihr zuständig seid, im Strukturellen und im Personellen. Vielleicht findet ihr das ja überzeugend, was ich dazu gesagt habe. Das zweite wäre, welche Rollen habe ich und die auseinanderzuhalten. Also ich bin im Verhältnis zu meinen direkt unterstellten Teamleitungen, bin ich was anderes als im Verhältnis zu denen darunter, habe aber auch eine Rolle dort. Das und dann das letzte wirklich, was steht in meinem Kalender nächste Woche. Wenn ich es nicht mache, probiere ich mal einzelne Gespräche aus. Wenn ich es nicht mache, gehe ich mal rum und probiere das mal aus. Wenn ich es nicht mache, dann stelle ich mich mal den Punkten, wo wirklich jemand anzuzählen ist für was Negatives oder wo er mal was Positives hören muss, einfach mal ausprobieren. Also da kann man auch für sich selbst viel bewegen, indem man einfach mal guckt, sich ein klareres Verständnis von dem erarbeitet, was man eigentlich tut, und das dann einfach mal ausprobiert. Und dann in dem Moment ist man ja frei und kann ja kritisch drüber nachdenken und überlegen, ob man das überzeugt oder nicht. Also damit würde ich so ein bisschen weg von dem, ich muss das machen, was mir irgendein Experte sagt. Vielleicht lasse ich mich anregen, mal was auszuprobieren, aber am Ende entscheide ich ja selber, ob das so was bringt.
Vielen Dank. Haben Sie beide denn noch irgendwelche letzte Worte, die Sie loswerden wollen?
Ja, ich fange dann mal an. Vielen Dank für das Gespräch. War ein sehr, sehr angenehmer Austausch und ein sehr interessanter Ansatz, ein sehr, sehr interessantes Herangehen an diese Dinge. Und aus meiner Perspektive, also aus Sicht des arbeitsrechtlichen Beraters, ist es in vielen Unternehmen ein weißer Fleck. Und da wird es Zeit, was zu tun.
Ja, da schließe ich mich an. Also ganz herzlichen Dank. Also der Kontakt zu Herrn Leller kam ja über Arbeit und Arbeitsrecht zustande. Über Herrn Krabel bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich glaube, man hat so ein bisschen rausgehört, wir haben beide Freude daran, uns über diese Dinge auch da auszutauschen und da so ein bisschen auf den üblichen Diskurs draufzusetzen. Wir sind auch beide gut verfügbar auf LinkedIn und so weiter. Also wer diese Diskussion nochmal fortsetzen will, der sei dazu herzlich eingeladen.
Genau, den Text der beiden zum Thema aus der Februar-Ausgabe der A&A haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Wir haben jetzt also gelernt, Führung ist mehr als eine Haltung oder Charisma. Sie ist eher ein Beruf mit klar beschreibbaren Aufgaben, Rollen und Routinen. Und genau darin liegt auch ihre arbeitsrechtliche Verbindlichkeit. Vielen Dank, Herr Professor Kehler, Herr Dr. Lelei, für Ihre differenzierten Einblicke in das Konzept der komplementären Führung. Schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.